SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die USA kritisieren die UNO. Weil es mit diesem Sicherheitsrat keinen Weg nach vorne gäbe, würden sich die USA für einen Militärschlag in Syrien nicht mehr um Zustimmung bemühen. Urteil mit Signalwirkung zum Völkermord von Srebrenica. Die Niederlande haften für den Tod von 3 Männern.
Es ist ein aufsehenerregendes Urteil, weil da nun ein Staat verurteilt wurde, dessen Soldaten unter UNO-Flagge operiert haben.
Mehr bezahlen für Strom. Nächstes Jahr steigen die Preise um 1%. Als Sänger von Yellow ist er weltbekannt. Als bildenden Künstler können Sie Dieter Meier im Aargauer Kunsthaus sehen und bei uns hören. Um 1 im Tagesgespräch. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Bettina Studer.
Der niederländische Staat ist haftbar für den Tod 3 Opfer beim Völkermord von Srebrenica. Das höchste Gericht in Den Haag hat das Urteil einer früheren Instanz bestätigt. Geklagt hatten Angehörige von 3 bosnisch-muslimischen Opfern. Srebrenica stand unter dem Schutz niederländischer UNO-Blauhelm-Soldaten, als im Juli 1995 serbische Einheiten den Ort einnahmen und rund 8000 bosnisch-muslimische Männer und Knaben ermordeten. Nach Auffassung der Richter war nach dem Fall von Srebrenica nicht länger die UNO, sondern der niederländische Staat für die Blauhelme verantwortlich. Beim G20-Treffen der Regierungschefs in St. Petersburg hat es keine Einigung über einen möglichen Militärschlag gegen Syrien gegeben. Der Graben zwischen den Befürwortern eines Angriffs, allen voran die USA, und den Gegnern, angeführt von Russland, erwies sich als unüberbrückbar. US-Präsident Obama warb in St. Petersburg vergeblich um weitere Unterstützer eines Militärschlags. Ein persönliches Treffen zwischen ihm und dem russischen Präsidenten Putin kam nicht zustande. Putin hatte auf ein solches gehofft. In Ägypten hat die Übergangsregierung beschlossen, der islamistischen Muslimbruderschaft den Status als Nichtregierungsorganisation zu entziehen. Das berichtet eine staatliche Zeitung. Grundlage für den Entscheid seien Anschuldigungen, die Muslimbrüder hätten ihr Hauptquartier als Waffenlager benutzt und auch von dort aus geschossen. Die Muslimbruderschaft hatte sich im März als Nichtregierungsorganisation registrieren lassen, um sich rechtlich abzusichern. Die 3 großen Schweizer Reisekonzerne Kuoni, TUI und Hotelplan verlängern ihre Fristen für kostenlose Annullierungen von Reisen nach Ägypten. Begründet wird dies mit der nach wie vor angespannten politischen Lage in dem nordafrikanischen Land. Das Schweizer Außendepartement rät weiterhin ab vor nicht dringenden Reisen nach Ägypten. Im nächsten Jahr steigen die Strompreise für Haushalte um gut 1%. Das teilt der Bund mit. Damit fällt die Stromrechnung 2014 für einen Durchschnittshaushalt rund 12 Franken höher aus. Für mittlere Betriebe bleiben die Strompreise praktisch unverändert. Grund für die steigenden Strompreise sind in erster Linie die höheren Kosten für die Netznutzung. Innerhalb der Regionen variieren die Preise zwischen den Netzbetreibern zum Teil stark, unter anderem wegen der unterschiedlichen Effizienz. Bei der Schweizer Industrie sind im 2. Quartal weniger Aufträge eingegangen als von April bis Juni im vergangenen Jahr. Laut dem Bundesamt für Statistik beträgt das Minus 4,2%. Der Auftragsbestand ging um 1,4% zurück. Auch die Produktion und der Umsatz der Schweizer Industrie waren im 2. Quartal rückläufig. Die Schweiz und Italien wollen im Energie- und Infrastrukturbereich enger zusammenarbeiten. Bis Ende Jahr soll ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet werden. Das vereinbarten Bundesrätin Doris Leuthard und der italienische Infrastrukturminister Maurizio Lupi in Rom. Ein wichtiges gemeinsames Projekt im Infrastrukturbereich ist der Bau einer Bahnverbindung Mendrisio-Varese im Hinblick auf die Weltausstellung 2015 in Mailand. Die Berner Stadtregierung hat ihren Bericht zur Veranstaltung «Tanz dich frei» veröffentlicht. Bei dieser war es Ende Mai zu Krawallen gekommen. Das Hauptproblem sei gewesen, dass der Aufruf zum Umzug anonym erfolgt sei, so die Regierung. Es brauche deshalb für den Umgang mit anonymen Großveranstaltungen neue Strategien. Dass die unbewilligte Tanzdemonstration nicht von Anfang an verhindert wurde, war nach Ansicht der Berner Stadtregierung richtig. Bei den Krawallen rund um den Umzug war Schaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Das Heilmittelinstitut Swissmedic hat rund 100 verschiedene Potenzmittel analysiert, die im Internet bestellt und vom Zoll beschlagnahmt worden waren. Demnach enthielten rund 3/4 der Produkte den falschen Wirkstoff oder der Wirkstoff war entweder zu tief oder zu hoch dosiert. Swissmedic warnt die Bevölkerung eindringlich vor dem Kauf und der Konsumation von Arzneimitteln aus dem Internet. Nebenwirkungen wie Herz-Kreislauf-Beschwerden könnten nicht ausgeschlossen werden. In Südafrika hat ein Verkehrsunfall mindestens 27 Tote und 30 Verletzte gefordert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur SAPA stieß in der Stadt Pinetown ein Lastwagen mit 4 vollbesetzten Minibus-Taxis zusammen. Der Lastwagenchauffeur sei festgenommen worden.
12.36 Uhr, Rendezvous gleich mit Gesprächen zur US-Kritik an der UNO und mit einem Gespräch über die Hintergründe des niederländischen Urteils zu Srebrenica. Volksinitiative gegen Burkas in einem Kanton ohne Burkaträgerinnen. Ein Blick ins Tessin. Nicht Frau Doktor, sondern die Patienten müssen entscheiden, welche Behandlung die richtige ist. Ein problematischer Trend.
Sie sind nachher diejenigen, die verantwortlich sind, auch für die Folgen und die verantwortlich gemacht werden können, weil Sie haben ja die Entscheidung getroffen.
Wie wäre es mit einem Antilopensteak aus der Schweiz? Ein Aargauer Bauer geht neue Wege. Und im Tagesgespräch Yellow Dieter Meier. Er singt für uns oder so ähnlich.
Der erste wirklich erfolgreiche Song, den wir in Amerika hatten, der heisst «Postage» und der ist ja alles auf einer Note gesungen. Und das habe ich gemacht, nicht aus konzeptionellen Gründen, sondern weil es mir am wohlsten war, mit meiner Stimme nur Rhythmus zu machen. Das hat dann geheißen «Standing at the machine every day for all my life I'm used to do it and I need it» und so weiter, oder?
Jetzt erst aber Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7.918 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.23,90 Franken gehandelt, der Dollar zu 94,51 Rappen. Das Wetter, heute Nachmittag ist es ziemlich sonnig, vor allem in den Bergen und im Westen gibt es gegen Abend lokale Schauer. Morgen scheint zeitweise die Sonne, gebietsweise fällt Regen, es wird nochmals warm bei rund 26 Grad.
Mit diesem UNO-Sicherheitsrat können wir nicht mehr, mit diesem UNO-Sicherheitsrat wollen wir nicht mehr, so tönt es aus den USA. Wörtlich sagte die amerikanische Botschafterin bei der UNO am Abend, im Fall Syrien habe das UNO-System versagt. Und die Erfahrungen der letzten 2,5 Jahre zeigten, dass es mit diesem Sicherheitsrat keinen Weg nach vorne gebe. Für einen Militärschlag in Syrien warten die USA nicht mehr auf den UNO-Sicherheitsrat. Ich fragte Fredrik Steiger, unseren Spezialisten für internationale Beziehungen, verabschieden sich die USA da durch die Hintertür aus der UNO?
Im Fall Syrien ist das so, da scheinen sie wirklich bereit, sich zu flutieren um den UNO-Sicherheitsrat. Ich glaube aber nicht, dass das eine generelle Abwendung ist, denn Präsident Obama und seine Entourage, seine wichtigsten außenpolitischen Mitarbeiter, sind ja eigentlich Multilateralisten. Obama war es ja auch, der nach der Ära von George W. Bush die USA wieder stärker eingebracht hat in die UNO. Und die Lehre aus dieser Ära Bush ist ja im Grunde genommen, dass wenn die USA isoliert handeln, wenn sie nicht in der UNO, nicht mit Partnern handeln, dann haben sie mehr Mühe, ihr Gewicht auf der Weltbühne einzubringen, ihre Interessen durchzusetzen. Also diese Isolationsstrategie, diese Abnabelung von der UNO war im Grunde keine erfolgreiche Zeit für die USA.
Wenn Obama ja aber auf diese multilaterale Zusammenarbeit setzt, warum kehrt er dem UNO-Sicherheitsrat gerade jetzt den Rücken?
Weil es aus amerikanischer Sicht klar ist, dass man in dieser konkreten Frage Syrien nicht weiterkommt, weil man überzeugt ist, dass Russland vor allem von seinem Veto in dieser Frage, von seiner Unterstützung für Assad nicht abweichen wird und weil man sehr stark auch von der verständlichen Empörung geleitet wird, dass wenn jemand, und das scheint ja nun sehr wahrscheinlich in diesem Fall Assad gewesen zu sein, wenn jemand Massenvernichtungswaffen, in diesem Fall C-Waffen, einsetzt, dass man dann handeln muss, egal wie nun die völkerrechtliche Rechtslage ist.
Dürfen die USA dies völkerrechtlich gesehen überhaupt, also alleine angreifen, allenfalls mit Frankreich zusammen?
Es gibt da verschiedene Auslegungen. Die klassische Lehre sagt, der Sicherheitsrat der UNO hat das Gewaltmonopol. Also wenn man eingreift militärisch in einem fremden Staat, dann ist das ohne Mandat des Sicherheitsrates illegal. Es gibt aber eine andere Sichtweise, die ist allerdings noch eher umstritten. Und die sagt, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist und irgendwo Massaker, Völkermord, Einsatz von Massenvernichtungswaffen verübt wird oder droht, dann muss man trotzdem handeln. Dann darf man als Weltgemeinschaft nicht tatenlos zusehen. Und diejenigen, die diese Sichtweise vertreten, die stützen sich auf das Prinzip der Schutzverantwortung gegenüber den Opfern. Also es gibt da wirklich noch keine definitiv etablierte Meinung dazu.
Es wäre ja nicht das erste Mal, dass die USA ohne UNO-Sicherheitsrat handeln. Beispiel Kosovo-Krieg. Rechnen Sie damit, dass es jetzt wieder so läuft?
Das ist durchaus denkbar und es ist auch fraglich, wie dann nachträglich so ein Einsatz beurteilt wird. Im Kosovo-Krieg wurde ja im Grunde genommen nachträglich das Handeln damals von Präsident Clinton als richtig erachtet, weil man gesehen hat, dass sich dadurch höchstwahrscheinlich noch mehr Massaker auf dem Balkan haben verhindern lassen. Beurteilungen nachträglich von solchen Einsätzen sind natürlich immer ein Stück weit opportunistisch und in diesem Fall Syrien wird es sicher davon abhängen, was der Effekt eines allfälligen US-Militärschlages ist.
Diese Kritik der USA am UNO-Sicherheitsrat, haben Sie den Eindruck, das wird längerfristig etwas bewirken, jetzt unabhängig vom Konflikt in Syrien selber?
Also etwas, was es konkret bewirken wird, das ist jetzt schon abzusehen, es wird jene stärken in der UNO, dazu gehört auch die Schweiz, die fordern, dass man das Vetorecht der großen Mächte in der UNO im Sicherheitsrat begrenzt. Also dass man beispielsweise sagt, das Vetorecht bleibt grundsätzlich, aber in Fällen von drohenden Massakern, von Völkermord kann es nicht angewendet werden. Also da müssten die Länder darauf verzichten. Sehr viele UNO-Länder, und das werden künftig wohl noch mehr sein, die unterstützen diese Forderung. Aber natürlich wehren sich diejenigen Länder, die das Vetorecht haben, im Moment noch gegen diese Forderung.
Sagt unser Spezialist für internationale Beziehungen, Fredrik Steiger. Nun zu den Folgen eines früheren Kriegs. Als 1995 in Srebrenica serbische Einheiten tausende muslimische Männer und Knaben massakrierten, war die UNO vor Ort. Ob die niederländischen Blauhelmsoldaten mehr hätten tun müssen, um das Massaker zu verhindern, wird seit dann kontrovers diskutiert. Heute hat das oberste niederländische Gericht in dieser Kontroverse einen wichtigen Entscheid gefällt. Der niederländische Staat muss drei bosnische Familien entschädigen. Für deren Angehörige hätten die eigenen Soldaten zu wenig getan. Ein wichtiges Urteil sei das, sagt im Gespräch unsere Korrespondentin in Amsterdam, Elsbeth Gucker.
Es ist ein aufsehenerregendes Urteil, weil da nun ein Staat verurteilt wurde, dessen Soldaten unter UNO-Flagge operiert haben. Die UNO als solche, die genießt Immunität, die kann von einem Gericht eines Einzelstaates nicht verklagt werden. Gleichzeitig bedeutet dieses Urteil aber auch ein Ende eines 10 Jahre langen Streits um Zuständigkeiten und Zugangspapiere.
Worum ging es denn in diesem langen Rechtsstreit genau?
Es geht um drei Muslimmänner, die vom Kommandanten des niederländischen Blauhelm-Bataillons, dem Dutchbat, aus der UNO-Sicherheitszone Srebrenica weggeschickt wurden. Aus fadenscheinigen Gründen, weil sie nicht die richtigen Zugangspapiere besessen hätten. Das Ganze spielte sich im Juli 1995 ab, als die serbischen Streitkräfte unter dem Kommando von General Mladic diese Muslim-Enklave stürmten und im Anschluss danach 8000 muslimische Knaben und Männer ermordeten. Die betroffenen drei Männer, die waren entweder für das Dutchbat tätig oder Angehörige von Dutchbat-Mitarbeitern. Sie hatten also ein Recht, sich dort aufzuhalten. Mit dem Verweigern des Zugangs haben die Niederländer die drei Männer praktisch in den Tod geschickt.
Die Niederlande stellen ja nicht als einziges Land Blauhelmsoldaten. Denken Sie, dass darum dieses Urteil Signalwirkung hat, auch auf andere Länder?
Es ist so, der Hohe Rat, das höchste niederländische Gericht, das hat in seiner heutigen Begründung sich auf den Standpunkt gestellt, dass, obwohl die Soldaten unter UNO-Flagge tätig waren, die Niederlande die effektive Kontrolle über diese Blauhelmsoldaten hatten und demzufolge auch verantwortlich sind für das Handeln dieser Soldaten. Und das Urteil, das könnte zur Folge haben deshalb, dass sich ein Land in Zukunft zweimal überlegt, ob es Soldaten für eine UNO-Friedensmission beisteuern will, wenn es doch weiß, dass es für die Fehler dieser Soldaten belangt werden kann.
Wenn wir jetzt wieder nur die Niederlande anschauen, denkt sie, ist damit das Kapitel Srebrenica für die Niederlande abgeschlossen?
Nein, keineswegs. Da kommen noch mehr Schadenersatzfälle auf Den Haag zu von Mitgliedern des Dutchbat. Der oberste Verwaltungsrichter, der hat vor kurzem entschieden, dass der Staat einem Blauhelmsoldaten Entschädigung bezahlen muss, weil dieser seit Srebrenica schwer traumatisiert ist. Und nach diesem Urteil haben sich noch weitere Dutchbat-Mitglieder gemeldet. Ihr Anwalt untersucht jetzt, ob er mit einer Sammelklage an den Staat gelangen soll. Srebrenica ist für die Niederlande also noch lange nicht abgeschlossen.
Elsbeth Gucker in Amsterdam. Wer im Sommer 2011 nach Italien oder Frankreich in die Ferien fuhr, der jubelte. Einen Euro bekam man zeitweise für gerade mal einen Franken. Die hiesige Exportindustrie dagegen schlug Alarm. Und so zog die Schweizerische Nationalbank heute vor 2 Jahren die Notbremse. Sie verkündete, 1 Euro muss mindestens 1.20 Franken kosten. Doch ewig kann die Notenbank diese Grenze nicht festlegen. Irgendwann muss sie zu freien Wechselkursen zurück, mit ungewissen Folgen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler schaut zurück und vorwärts.
Kann sich eine Notenbank gegen die globalen Finanzmärkte stemmen? Kann sie verhindern, dass sich die eigene Währung immer noch weiter aufwertet? Damals, am 6. September 2011, als die Schweizerische Nationalbank genau diesen Kampf aufnahm, war nicht klar, ob das gelingt. Rainer Eichenberger, Wirtschaftsprofessor von der Universität Freiburg, zieht Zwischenbilanz.
Ja, die Bilanz ist sehr erfreulich nach 2 Jahren. Das war überhaupt nicht selbstverständlich, dass das so gut geht.
Allerdings ist das Projekt Mindestkurs noch nicht überstanden. Im Gegenteil, früher oder später stellt sich die Frage des Ausstiegs. Im Optimalfall legt sich die Krise in Europa. Das stärkt den Euro und der Wechselkurs zum Franken klettert von derzeit 1,24 rauf auf 1,30 oder 1,35. Der Mindestkurs der Nationalbank würde so schlicht obsolet und Notenbankpräsident Thomas Jordan könnte sogar damit beginnen, all seine Devisen, die er im Kampf gegen den starken Franken aufgekauft hat, mit Gewinn wieder zu verkaufen.
Das heißt, da hätte die Nationalbank dann ein ganz tolles Geschäft gemacht, nicht nur der Schweizer Volkswirtschaft toll geholfen mit 1,20 Untergrenze, sondern sogar noch mit ihrer Intervention sehr viel Geld verdient.
Das ist allerdings fast zu schön, um wahr zu sein, denn vieles spricht momentan dafür, dass die Notenbank den Mindestkurs von 1,20 irgendwann senken oder ganz aufheben muss. Schlicht, weil in Europa die Teuerung höher ist als in der Schweiz. Und zwar um satte 2-3% höher, sagt Wirtschaftsprofessor Eichenberger.
Und wenn in der EU die Wirtschaft, wenn es vorübergehend anspringt, dann kommt natürlich sehr schnell der Inflationsdruck. Das heißt, dieses Inflationsdifferenzial kann schnell auch größer werden.
Dadurch entwertet sich der Euro schneller als der Franken. Die beiden Währungen gleichen sich allmählich an. Ein Mindestkurs von 1,20 zum Euro würde dann nicht länger toleriert an den Finanzmärkten. Und die internationale Politik würde der Schweiz vorwerfen, sie manipuliere ihre Währung einseitig zugunsten ihrer Exportindustrie. Die schweizerischen Währungshüter wären gezwungen, den Mindestkurs zu senken oder ganz aufzuheben. Das wiederum könnte den Euro-Franken-Kurs in Turbulenzen bringen, zumindest vorübergehend, weil Spekulanten hier wohl fleißig mit ihren Geschäften mitmischen. Für die Nationalbank heißt das, sie muss schon vorzeitig über einen Ausstieg nachdenken und vielleicht schon in 1-2 Jahren den Mindestkurs schrittweise senken, zum Beispiel auf 1,15 oder auf 1,10. Damit wird klar, die Währungshüter haben in den letzten 2 Jahren vieles richtig gemacht. Dafür bekommen sie auch zu Recht viel Anerkennung aus der Lehre und der Wirtschaft. Doch der Ausstieg aus dem Projekt Mindestkurs muss erst noch bewerkstelligt werden. Erst dann kann wirklich Bilanz gezogen werden.
Im Tessin wird in 2 Wochen über eine Volksinitiative abgestimmt, die Geschichte schreiben könnte. Vordergründig geht es um ein Vermummungsverbot im öffentlichen Raum. Tatsächlich aber richtet sich die Initiative gegen Burka-Trägerinnen, gegen eine Islamisierung der Schweiz. Burka-Trägerinnen gibt es zwar keine im Tessin. Gute Chancen hat die Initiative trotzdem. Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Ein Sonnensegel spendet kühlen Schatten, die Katze schläft auf einem Kissen, der Garten liegt im warmen Sonnenlicht. Von hier aus führt Giorgio Ghiringhelli seinen Kampf.
Uno degli scopi è un problema della sicurezza.
Seine Volksinitiative will die Sicherheit stärken im öffentlichen Raum, erklärt er, mit einem Vermummungsverbot in der Kantonsverfassung.
Infine è di fronteggiare, diciamo, un simbolo dell'integralismo islamico.
Letztendlich aber geht es Ghiringhelli um den Kampf gegen ein islamistisches Symbol. Der Islam sei eine totalitäre, frauenfeindliche, rassistische Ideologie, sagt er. Die Islamisierung der Schweiz, die sei im Gang. Ghiringhelli hofft mit seiner Initiative auf einen Domino-Effekt bis in Bundesbern. Und so betritt er, der notorische Spielverderber aus der Locarneser Lokalpolitik, die nationale Bühne. Vorerst kommt der Widerspruch aus dem Tessin von CVP-Grossrat Alex Pedrazzini.
È una delle votazioni più inutili dal 1291.
Eine der sinnlosesten Volksabstimmungen sei das seit 1291, sagt er.
Ma la sicurezza è stata la carta abilmente giocata da chi aveva.
Die Frage der Sicherheit sei doch nur vorgeschoben. Zweimal sei Ghiringhelli mit Vorstößen für ein Burka-Verbot gescheitert. Nun komme dasselbe Anliegen unter dem Titel Sicherheit daher.
Guarda, io personalmente la Burka l'ho visto solo nella televisione.
Er kenne die Burka nur aus dem Fernsehen, sagt Slahedin Ghazmi, der Sprecher der Muslimliga im Tessin.
Ja, qui vedo che c'è un attacco diretto verso la fede islamica, non verso.
Der Angriff gelte dem Islam, nicht dem Kleidungsstück, sagt er. Die Initiative richte sich gegen eine Minderheit, die sich nur begrenzt wehren kann. Ghazmi Slahedin befürchtet, dass dem Burka-Verbot bald ein Kopftuchverbot folgen könnte, was Giorgio Ghiringhelli bestätigt.
Ma non dico di no, perché.
Er sage dazu nicht nein, legt Ghiringhelli nach. Der Schleier stehe genauso wie die Burka für die Unterdrückung der Frau im Islam und sei ebenso unannehmbar. Saida Keller-Messali vom Forum für einen fortschrittlichen Islam sagt über die Burka-Trägerinnen:
Man will sagen, ich habe die Wahrheit gefunden. Oft wird damit suggeriert, dass alle muslimischen Frauen, die sich nicht verhüllen, eben nicht wirklich gute Musliminnen sind. Von daher kommt auch das Unbehagen nicht nur von den Nicht-Muslimen, sondern auch von den Muslimen selber, weil es eben diese versteckte Botschaft trägt.
Giorgio Ghiringhelli versteht sein Vermummungsverbot als Beitrag zum Schutz für liberale Musliminnen. Saida Keller-Messali weist diese Unterstützung zurück.
Ich glaube, dass liberale Frauen sich schon zu wehren wissen. Wir sehen das auch täglich in arabischen Ländern, wo die Frauen an vorderster Front sind beim Kampf um ihre Rechte.
Am 22. September wird im Tessin über Ghiringhellis Initiative und einen Gegenvorschlag abgestimmt. Die Initiative will das Vermummungsverbot in die Verfassung schreiben. Der Gegenvorschlag will ein Vermummungsverbot im Gesetz. Beobachter prognostizieren ein Ja, denn schon bei der Minarett-Initiative gehörte das Tessin zu jenen Kantonen mit dem höchsten Ja-Anteil.
Halbgötter in Weiß, die alleine über medizinische Behandlungen entscheiden, das ist Vergangenheit. Heute soll nicht mehr der Arzt allein entscheiden, die Patientin, der Patient soll mitreden oder sogar selber entscheiden müssen. Die Biologin und Sozialwissenschaftlerin Silja Samerski sieht darin eine Überforderung. Wissenschaftsredaktor Pascal Bieber.
Wer möchte nicht selber entscheiden, wenn es um die eigene Gesundheit geht? Wohl niemand. Doch das hat auch eine Schattenseite, findet Silja Samerski.
Ganz oft heißt es, dass Patienten heute Entscheidungen treffen sollen, die Ärzte nicht mehr treffen können. Also die Entscheidung über Chemotherapie auf der einen Seite und sagen wir mal Bestrahlung auf der anderen Seite, die beide verschiedene Risiken mit sich bringen, wo der Arzt nur sagen kann, ich kann nicht sagen, was besser ist, ich sollen plötzlich die Patienten selbst entscheiden.
Sprich, der Arzt stiehlt sich aus der Verantwortung.
Erstmal wird die Verantwortung den Patienten aufgebürdet. Sie sind nachher diejenigen, die verantwortlich sind, auch für die Folgen und die verantwortlich gemacht werden können, weil sie haben ja die Entscheidung getroffen.
Und das wiederum habe mit der heutigen Medizin zu tun, die sich immer stärker an Risikoprofilen orientiere, statt an einzelnen Menschen.
Das Individuum verschwindet heute aus der Medizin. Wenn man heute zum Arzt geht, dann wird man, das kennen Sie ja sicher auch, dann wird man erstmal durchgetestet und der Arzt erhebt verschiedene Daten, verschiedene Testergebnisse und dann hat man erstmal so eine Art Risikoprofil. Und von diesem Risikoprofil leiten Ärzte dann verschiedene Behandlungsoptionen ab.
Der Patient als Risikobündel, die Diagnose als Risikoassessment, die Behandlung als Risikomanagement.
Man muss im Kopf behalten, dass Risiken in der Medizin auf statistischen Wahrscheinlichkeiten basieren und statistische Wahrscheinlichkeiten sagen grundsätzlich nichts über einen Einzelfall aus. Wenn Sie einer Frau sagen, Sie haben ein 60-prozentiges Risiko für Brustkrebs aufgrund eines Gentests, dann wähnt die sich ja schon für krank. Wobei es ja nur heißt, wenn Sie 100 Mal leben würden, würden Sie in 60 Fällen Brustkrebs kriegen, in 40 Fällen aber nicht.
Doch hat die Medizin überhaupt etwas Besseres zu bieten als die bestmögliche Risikoabschätzung, aufgrund derer der Patient schließlich selber entscheiden muss? Nein, findet Alexander Kiss, Leiter Psychosomatik am Universitätsspital Basel, der unter anderem auch Kommunikationskurse für die Krebsliga durchführt.
Propheten gibt es nur im Alten Testament. Voraussagen für die Person alleine ist oft extrem schwer möglich oder fast unmöglich.
Entsprechend habe man gar keine andere Wahl, als sich an Risikoprofilen auszurichten.
Die Datenmenge, die wir heute haben, die Informationen, die wir zur Verfügung haben, hat ihren Preis, dass der Patient einfach mehr Verantwortung übernehmen muss.
Auch Walter Weber, Leiter des Brustzentrums des Universitätsspitals Basel, will nicht zur alten Bevormundung durch die Ärzte zurück.
Wenn man das auf die Spitze treiben will, was Frau Samerski sagt, und wieder zurückgehen würde auf die alte Medizin, wo wir einfach gesagt haben, schwarz ist gut und weiß ist schlecht, dann würden wir sicherlich veraltete Medizin betreiben.
Aber so will es Silja Samerski nicht verstanden wissen.
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Natürlich will ich dahin nicht zurück. Aber ich denke, dass wir grundsätzlich diskutieren müssen, was für Entscheidungszumutungen diese statistisch basierte Medizin oder diese Risikomedizin sowohl für Ärzte als auch für Patienten mit sich bringt.
Walter Weber plädiert denn auch dafür, von Fall zu Fall zu entscheiden. Denn Studien zeigen, dass tatsächlich ein nicht zu vernachlässigender Teil der Patientinnen und Patienten eine klare Ansage des Arztes weiterhin wünscht.
Gewisse Patientinnen möchten auch noch nach dem alten Muster behandelt werden. Sie sagen Sie mir jetzt einfach, was richtig ist für mich, Herr Doktor. Und dann fange ich eigentlich immer den Satz an mit, wenn Sie meine Mutter wären oder wenn Sie meine Schwester wären.
Und so kommt es denn vielleicht auch mehr auf die Art der Vermittlung und auf ein gutes Patientengespräch an, als auf den Gegensatz zwischen mündigen Patienten und den früheren Halbgöttern in Weiß.
3:1. Haben Sie schon mal Antilopenfleisch gegessen? Falls ja, waren Sie wohl in den Ferien oder dann war es importiertes Fleisch. Schon bald soll es aber auch Antilopenfleisch aus der Schweiz geben. In Herznach im Kanton Aargau züchtet ein Bauer neuerdings Antilopen. Der Bericht von Regionalkorrespondent Alex Moser beginnt dort, wo man Antilopen normalerweise vermutet.
Antilopen, da denkt man an die großen Savannen Afrikas. Wie Herden dieser eleganten Tiere durch die Wildnis ziehen und wie die Antilopen mit großen Sprüngen fliehen, wenn sie von ihren zahlreichen Feinden gejagt werden. Jenseits von Afrika, in Herznach im Aargau, sieht der Alltag anders aus. Hier passt Landwirt Christoph Kläusler auf die Ellenantilopen auf. Die Tiere sind noch sehr scheu.
Können wir schauen? Wo sind ihr? Können wir schauen?
Ja, jetzt merkt man das. Zuerst mal nicht eine oder zwei Personen, sondern vier. Jetzt merkt man da gerade, es ist etwas Neues. Sind Sie sich nicht gewöhnt?
Auf die Antilopen kam Kläusler über einen Freund, der schon in Namibia war und dort das Antilopenfleisch für sich entdeckte. Kläusler hat die Tiere aus einem deutschen Zoo importiert. Sie direkt aus Afrika zu holen, wäre zu kompliziert, stellte er bei seinen Abklärungen fest. So stehen hier nun vier deutsche Antilopen im Stall. Weitere kommen demnächst an. Für den jungen Fricktaler Landwirt ist das Ganze ein Versuch.
Also jetzt im ersten Moment geht es natürlich darum, ums Züchten. Wir wollen mal einen Grundbestand haben. Es geht dann auch darum, ein bisschen zu duschen mit den Zoos, weil man muss immer ein bisschen frisches Blut haben. Und die überzähligen Tiere, die wird man dann wohl oder übel am Fleischkanal zuführen.
Das kann sich durchaus lohnen. Eine Ellenantilope wird nämlich bis zu 1000 Kilo schwer. Ihr Fleisch schmeckt ähnlich wie Straußen- oder Rindfleisch und ist beliebt. In Afrika findet man es auf den meisten Speisekarten und auch in der Schweiz gibt es einen ersten Interessenten.
Jawohl, also wir hatten schon ein Spezialitätsrestaurant, das angefragt hat. Aber das ist jetzt heute Morgen noch nicht gerade der Fall, weil zuerst wollen wir züchten.
Und so werden die Antilopen nun ohne natürliche Feinde groß, bis sie dann von Landwirt Kläusler auf die Schlachtbank geführt werden. Und bis dahin bringen sie noch einen Hauch von Afrika in die Fricktaler Hügellandschaft.
Ja, und jetzt hören Sie dann gleich das Tagesgespräch. Mit Dieter Meier. Zuerst aber die Schlagzeilen des Mittags mit Bettina Studer.
Die Niederlande müssen für den Tod dreier Opfer von Srebrenica haften, das hat das höchste Gericht in Den Haag entschieden. Srebrenica stand 1995 unter dem Schutz niederländischer UNO-Blauhelmsoldaten, als dort 8000 bosnisch-muslimische Männer und Knaben ermordet wurden. Beim G20-Treffen in St. Petersburg haben sich die Regierungschefs nicht einigen können auf einen möglichen Militärschlag gegen Syrien. Der Graben zwischen den Befürwortern und den Gegnern erwies sich als unüberbrückbar. In der Schweiz steigen die Strompreise für Haushalte im nächsten Jahr um gut 1%. Gemäß einer Mitteilung des Bundes fällt damit die Stromrechnung für einen Durchschnittshaushalt rund 12 Franken höher aus als bisher.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.